Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Kerst geht weiter, die fränkische Predigtreihe über 5 Vorwürfe der Menschen von heute gegenüber der Kirche. Heute lautet das harte Urteil, ihr habt es schon gehört, es ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch eher bayerisch als fränkisch, Sede geiring Hundling. Übersetzt ungefähr sowas wie diese geldgierigen Drecksäcke. Ich denke, dass die wenigsten so ein hartes Urteil die meiste Zeit ihres Lebens über die Kirche mit sich herumtragen, es sagen oder denken. Aber ein paar Verdächtigungen gibt es schon, dass es in der Kirche wie allen anderen letztlich, also dass es der Kirche letztlich wie allen anderen um Geld geht. Also ein paar Beispiele dafür, für diese Verdächtigung. Im Internet finden sich Seiten, die neben den Sexskandalen auch Finanzskandale der Kirche versuchen aufzudecken. Eine, die, glaube ich, jetzt nicht ganz böse gemeint ist, aber die schon so ein paar Sachen bringt, heißt www.bürgerbeobachtenkirchen.de. Und dort wird zum Beispiel gesagt, die Kirche sei der größte Grundbesitzer und Arbeitgeber Deutschlands. Und irgendwie implementiert das offensichtlich schon, dass man sich dadurch verdächtig macht. Die Kirche beziehe 16 Milliarden Euro pro Jahr vom Staat, also über die Steuergelder vom Staat, und hätte über die Jahrhunderte ein riesiges Vermögen angesammelt. Manche Seiten empfehlen den Kirchenaustritt und erklären auch, wie es geht. Und wir haben gerade so eine Welle von Kirchenaustritten hinter uns oder stecken mittendrin, keine Ahnung. Und das ist ja auch verständlich. Immerhin, wenn sich irgendwie Dinge in der Kirche ereignet, die man skeptisch sieht oder sogar sehr, 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 die einem sehr, sehr, sehr missfallen, dann fragt man sich, okay, wozu soll ich eigentlich noch in diesem Verein Mitglied sein und Kirchensteuer zahlen? Das will ich nicht mehr unterstützen und man tritt dann aus. Anderes Beispiel. Vielleicht seid ihr auch schon durch große, wunderschöne Kathedralen geschlendert. Vielleicht, weil es zu eurem Touri-Programm in irgendeinem südeuropäischen Land gehörte und es dort drin ja meistens ziemlich kühl ist. Vielleicht auch, weil ihr euch tatsächlich für sowas interessiert. Auf jeden Fall, mir geht es manchmal so, dass ich dann da durchgehe und mich frage, in welchen Zeitaltern sind diese Prachtbauten entstanden? Von welcher Hände Arbeit? Mit dem Geld welcher Zwangsabgaben? Und dann gehen einem so Historienfilme durch den Kopf, wo Leute irgendwie die Bevölkerung verhungert, aber die Kirche baut ihre riesigen Kathedralen. Oder ein anderes Beispiel für diese Verdächtigung. Manchmal sagen Leute, die hier zur City Church kommen, nach einer Zeit, ja, am Anfang stand ich euch skeptisch gegenüber. Mein Gedanke war, Kirche im Kino, wahrscheinlich wollen die mein Geld. Und letztes Beispiel. Habt ihr schon mal eine richtige Spendenpredigt erlebt? So? Oder vielleicht nur im Netz irgendwie ein Video geschaut, wo ein schmieriger Prediger in Weiß eine Stunde vor den Leuten auf und ab tigert, die Emotionen hochschürt und zum Schluss bittet er dann um offene Portemonnaies, bietet dafür Segen an und der Segen fließt dann auch aber mehr in eine Richtung. Geldsegen. So. Also Geld, das ist ein heißes Thema, ein heikles Thema auch für die Kirche. Was machen die mit meinem Geld? Und jetzt muss ich natürlich quasi auch irgendwie mal sagen, was die City Church eigentlich mit deinem Geld macht, falls du schon jemals was irgendwie an die City Church gespendet haben solltest. Also wie gehen wir mit Spendengeldern um? City Church ist eine freie evangelische Gemeinde, das heißt eine Freikirche und damit hängen wir nicht am Tropf der Kirchensteuer, was positiv, aber vielleicht auch negativ ist, keine Ahnung, es wäre nett, da würde immer was kommen. Die City Church lebt einzig und allein von Spenden. Und ich habe auch kein weißes Sakko an, selten jedenfalls, eigentlich nie. Und wir haben auch keinen Prachtbau irgendwie in Planung. Man könnte also sagen, naja, also dann treffen uns ja vielleicht diese Vorwürfe nicht. Trotzdem ist bei uns Geld genauso ein Thema wie sonst überall auch. Und ein extrem berechtigter Vorwurf ist, mit Geld wird nicht transparent umgegangen. Also mache ich das heute mal transparent. Ich nenne euch einfach mal, auch wenn das jetzt ein bisschen aber ich glaube, es ist trotzdem interessant, ein bisschen technisch ist. Ich nenne euch einfach mal ein paar Zahlen aus dem Jahr 2009 aus dem City Church Haushalt. Die City Church hat im Jahr 2009 Spenden in Höhe von 126.686,96 € erhalten. Das stimmt nicht ganz, denn 38,86 € waren eigentlich Zinserträge, aber es ist jetzt egal, ja? Also so ungefähr diesen Betrag. Ungefähr 107.000 € haben Mitglieder der City Church gespendet. Davon haben wir etwa 150 im Moment. Und die restlichen 20.000 haben Leute gespendet, die uns irgendwie offensichtlich nett finden, auch wenn sie keine Mitglieder sind und uns unterstützen. So, das sind also im Daumen ungefähr, kann man sagen, 10.000 €, die pro Monat reinkommen. Und das ist erstmal irgendwie eine Menge Holz. 10.000 €. Also ich verdiene die nicht. Wofür brauchen die so viel Knete? So, also hier die größten Posten bei den Ausgaben 2009. 70.000 € gingen raus im letzten Jahr, aber das wird auch dieses Jahr nicht groß anders sein, für Leute, die die CC beschäftigt. Das bin ich mit einer 75%-Stelle, das ist unsere Gemeindereferentin mit einer 50%-Stelle und das ist unsere Kinderreferentin mit einer 400-Euro-Stelle. Also sind das insgesamt so 1,5 Stellen ungefähr oder ein bisschen mehr. Ich habe dann gedacht, man, 70.000 klingt aber jetzt irgendwie trotzdem viel, ne? So, aber wer sich mit Lohnnebenkosten ein bisschen auskennt, der kann jetzt ungefähr ausrechnen, wie viel verdienen die denn da? So, rechnet halt mal. Es ist nicht so viel, wie 70.000 sich anhört. Dann haben wir ungefähr 36.000 € weiter gespendet an soziale Werke, an den Gemeindebund, zu dem wir gehören, der damit wieder Dinge unterstützt, an Werke, die wir hier sonntags vorgestellt haben und für die ihr dann gespendet habt und damit das Geld weitergegeben, an sozialmissionarische Projekte im Ausland, an Gemeindegründungsprojekte in diesem Land. Auch in Würzburg unterstützen wir Dinge so. Also das gehört dazu, dass wir sagen, wir wollen eigentlich einen großen Teil auch weggeben, nicht für uns behalten. 13.500 € ging drauf für Lebensmittel. Jetzt wisst ihr, warum wir mittlerweile um eine Spende beim Kaffee bitten. Wir haben gedacht, das können wir eigentlich fast nicht machen. So viel Geld für Kaffee, früher auch noch für Brötchen. 8.700 € gingen raus für die Miete an Cinemax, was echt wenig ist. Also es ist eine günstige Miete hier. 2.200 € für Werbemittel, also vor allem dieser Flyer, den ihr immer wieder kriegt, kostet alles Geld. 4.000 € für Benzin. Da habe ich kurz gezuckt und gedacht, ach komm, lass doch die Zahl weg. 4.000 € für Benzin. Aber auch das gehört dazu. Tatsächlich ist Benzin teuer geworden und manche Leute fahren so viel, dass man das nicht ihnen zumuten kann, dass sie das auf ihre eigenen Kosten machen, so für die Gemeinde. 1.500 € für Mitarbeiterschulungen. So, das sind einfach mal Beispiele. Ne? Wenn ich euch alle Zahlen nennen würde, würde das lange dauern. Summa summarum haben wir von den 126.000 € Einnahmen genau 156.240,83 € ausgegeben. Wer rechnen kann, weiß, dass wir also letztes Jahr 30.000 € miese gemacht haben. So, das hat uns nur deshalb nicht ruiniert, weil wir Rücklagen haben aus Zeiten, wo Leute mehr gegeben haben, als wir ausgeben konnten. Warum wir trotzdem nur 38 € Zinsen bekommen haben, liegt daran, dass wir das Geld, was wir da hatten, zinslos an Organisationen gegeben haben, wo wir sagten, hey, ihr könnt es brauchen, solange wir es nicht benötigen. So. Okay, also das ist auch nicht versehentlich passiert mit diesen 30.000 €. Wir wussten, wir können uns das leisten, aber ab jetzt müssen wir sparen. So, wenn du also den Verdacht hast, hinter diesem Thema, die Kirche will ja nur mein Geld, steckt vielleicht, dass sie tatsächlich nur mein Geld will, dann hast du irgendwie recht. Also was wir machen, kostet Geld, ja, und wir brauchen es. Man könnte das runterrechnen und sagen, okay, wenn hier 500 Plätze drin sind, dann kostet jeder Platz jeden Sonntag 7 €. Man kann sagen, ist nicht ganz gerecht, alle Kosten auf einen Platz umzulegen, aber so wäre das dann, ja. Also, das hier kostet Geld. Leute aus anderen Kirchen sagen deswegen, ihr seid ja bescheuert, dass ihr nicht jeden Sonntag sammelt, wie das andere Kirchen eigentlich normalerweise tut. Vielleicht müssen wir das irgendwann. Kann sein. So. Gut, du hast jetzt vielleicht schon ein bisschen Sorge, in welche Richtung das gehen könnte. Vorgestern hat meine Frau mich entsetzt gefragt, ob ich etwa vorhätte, heute eine Spendenpredigt zu halten. Sie kam vielleicht darauf, weil ich ein weißes Sakko kaufen ging. Nein, wir werden keine Überweisungsträger verteilen und ich werde auch keine Spendenpredigt hier draus machen. Ich könnte das auch gar nicht, ich würde meine Ehe damit aufs Spiel setzen. Aber ich möchte über Geld reden. Weil Geld ein wichtiges Thema ist. Und wenn Gott mit den wichtigen Themen unseres Lebens zu tun hat oder haben muss, was ich glaube, dann muss Gott und Geld ein Thema sein. Also dieser Zusammenhang. Dann hat er auch mit Geld zu tun. So. Und weil das eine fränkische Predigtreihe ist, sollte endlich mal unsere unterfränkische Galionsfigur, finde ich, zu Wort kommen. Pelzig. Pelzig unterhält sich mit Erzbischof Marx. Worüber? Über Geld. Also wir schauen 4 Minuten Ausschnitt. Er erwartet jetzt keine Brüller. Pelzig ist zwischendurch mal ganz nett und lustig, aber ich zeige es euch jetzt mehr, weil sie sich ernsthaft über Geld unterhalten und über die Finanzkrise. Das, was er am Schluss sagt, darum ging es mir eigentlich, dass er sagt, wir haben die Krise in ihrer Tiefe noch nicht verstanden und wir müssten, ich sage das mit meinen Worten, eigentlich einen neuen Umgang mit Geld erlernen. Das Thema Geld hat unseren Globus im Griff und deshalb müssen wir über Geld reden. Ich finde es super, dass Marx das tut und das ist der Grund, warum ich heute über Geld reden will. Nicht, weil ich werde das auch nicht tun, einen Wortbeitrag zur Finanzkrise hier irgendwie beisteuern, weil ich irgendwie finde, also wer vor 300 oder wie viele Leute ihr seid, was zur Finanzkrise sagte, sollte einfach kompetenter sein, als ich das bin, deswegen werde ich das so nicht sagen. Aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich ein neues Denken über Geld. Darum geht es heute, ein neues Denken über Geld. Und ich glaube, Gott kann uns das beibringen. Ich glaube, die Finanzkrise zwingt uns irgendwie fast dazu, das zu tun, einen gesünderen Umgang mit Geld zu finden. Die Finanzkrise versetzt die Welt in Angst. Vielleicht könnte man sagen, naja, wohl vor allem die, die Geld haben. Vielleicht haben wir in der Zukunft weniger. Vielleicht führt uns das Ganze auch in ein Chaos. Vielleicht trifft es am Schluss doch am härtesten die, die jetzt schon nichts haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht aber liegt darin auch eine Chance. Vielleicht liegt in der Finanzkrise tatsächlich eine Chance für ein neues Mindset in Sachen Umgang mit Geld, in Sachen Finanzen. Eine Chance zu einem angemesseren Verhältnis mit Geld, etwas gesünderes, ein gesünderes Verhältnis mit Geld. Jesus hat oft über Geld geredet. Viel öfter als über Sex, letztes Mal ging es über Sex, ja. Viel öfter als über Sex hat er über Geld geredet. Wir sagen, über Geld redet man nicht. Wir haben auch gute Gründe, warum wir das sagen. Wir finden, dass unser Geld nur uns etwas angeht. Wir haben auch irgendwie immer im Kopf, dass Geld und das, wie viel man hat, irgendwie Wert definiert und es deswegen unanständig ist, wenn man darüber redet irgendwie. Jesus redet sehr offen über Geld und ich lese jetzt einen Text vor, relativ lang, aber hört einfach mal zu, so, und was Jesus über Geld sagt und wo da dieser neue Mindset drin steckt, der neue Umgang, der andere Umgang mit Geld. Da sagte einer aus der Menschenmenge, ich lese es Lukas 12, einer aus der Menschenmenge, Lehrer, sag doch bitte meinem Bruder, dass er unser Erbe mit mir teilen soll. Jesus gab ihm die Antwort, du Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schiedsmann zwischen euch gesetzt? Dann sagte er zu ihnen, passt auf und nehmt euch sehr in Acht vor jeder Art von Geldgier. Denn das wahre Leben eines Menschen besteht nicht aus materiellem Überfluss und auch nicht aus dem, was er besitzt. Ihnen erzählte Jesus daraufhin eine Beispielgeschichte. Es lebte einmal ein wohlhabender Mann. Es geschah, dass seine Ernte besonders ertragreich war. Da überlegte er sich, was soll ich jetzt tun? Denn meine Lagermöglichkeiten reichen längst nicht mehr aus, meinen Ernteertrag aufzunehmen. Dann sagte er, ich will Folgendes tun. Ich reiße meine Scheunen nieder und baue größere und bessere. Dann kann ich dort mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte aufbewahren. Danach kann ich zu mir selbst sagen, Mensch, du hast jetzt mit all deinen gelagerten Gütern für viele Jahre vorgesorgt. Jetzt kannst du dich entspannen, so richtig feiern, mit Essen und Trinken und es dir gut gehen lassen. Doch Gott sagte zu ihm, du dummer Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Und wem wird dann all das gehören, was du so sorgfältig angesammelt hast? So wird es jedem ergehen, der Reichtümer für sich selbst ansammelt, aber keinen Reichtum entwickelt in der Beziehung auf Gott, zu Gott. Dann sagte Jesus zu seinen Weggefährten, deshalb sage ich euch, erfüllt eure Seele nicht mit sorgenvollen Gedanken darüber, was ihr essen werdet und womit ihr euren Körper bekleiden könnt. Denn euer wahres Leben besteht aus viel mehr als aus der Nahrung und euer Körper ist mehr als die Kleider, die ihn bedecken. Denkt doch an die Raben, sie besäen keine Felder und bringen auch keine Ernte ein. Sie besitzen keine Scheune oder Lagerhalle und dennoch versorgt Gott sie mit Nahrung. Und um wie viel mehr wird das bei euch der Fall sein? Denn ihr seid so viel bedeutsamer als diese Vögel. Es kann doch kein einziger von euch durch seine sorgenvollen Gedanken seiner Lebenszeit auch nur ein kleines Stück anfügen. Wenn ihr also noch nicht einmal das bewirken könnt, was doch das Allergeringste ist, warum macht ihr euch dann überhaupt noch irgendwelche Sorgen? Denkt auch an die Lilien, wie sie wachsen. Sie strengen sich nicht an und spinnen auch nicht, um Kleidungsstoff herzustellen. Ich sage euch ganz klar, nicht einmal der König Salomo in seiner ganzen großartigen Pracht war so wunderbar gekleidet wie irgendeine dieser Blumen. Wenn Gott also sogar das Gras auf dem Feld, das an einem Tag noch blüht und am nächsten abgeschnitten und in die Feuerstelle geworfen wird, so wunderbar kleidet, um wie viel mehr wird er das auch für euch tun, ihr, die ihr so wenig Vertrauen habt? Also beschäftigt euch nicht mehr mit solchen Fragen wie der, was ihr essen oder trinken werdet. Denn dafür strengen sich alle Menschen auf der Welt an. Lasst euch nicht durch solche Sorgen niederdrücken. Bei euch ist es doch so, euer Vater weiß, dass ihr das braucht, deshalb setzt euch für seine gute Herrschaft ein und ihr werdet erfahren, wie ihr mit diesen Dingen versorgt werdet. Hab keine Angst, du kleine Schafherde, denn es entspricht dem Willen eures Vaters, euch seine Königsherrschaft anzuvertrauen. Verkauft das, was ihr besitzt, und unterstützt damit großzügig die Notleidenden. Beschafft euch Geldbeutel, die nicht verschleißen, einen Schatz, der in Gottes Himmelswelt aufbewahrt wird. Dort kann kein Räuber eindringen und keine Motte etwas auffressen, denn es ist so, dort, wo sich euer Schatz befindet, dort wird auch euer Herz zu finden sein. Erster Punkt zu diesem Text, das Geld und das Glück. Das Geld und das Glück. Man sagt, Geld macht nicht glücklich. Und ich ahne, theoretisch würden wir alle sagen, ja, das ist natürlich wahr. Aber die wenigsten leben so, als ob das wahr sei. Zu Jesus kommt hier ein Mann, der sagt irgendwie, mein Bruder haut mich bei dieser Erbgeschichte übers Ohr, hilf mir doch, setz dich für mich ein. Da kommt also ein Betrogener, ein ungerecht Behandelter und Jesus sagt ihm sinngemäß, boah Junge, lass mich in Ruhe mit diesem Firlefanz, habt ihr keine wichtigeren Sorgen. Ich gebe zu, das war jetzt ein bisschen pointierter, als Jesus es sagt, aber ungefähr empfinde ich, das ist es ungefähr. Wer bin ich, dass ich da jetzt der Schiedsrichter sein soll? Harte Worte, weil Erbstreitigkeiten, das kann bewirken, dass du jahrelang nicht gut schläfst und es kann bewirken, dass Familien auseinanderbrechen. Jesus sagt, Firlefanz. Und dann sagt er stattdessen, was unser Problem ist. Und das ist vielleicht so der Hauptsatz heute. Euer Problem ist, dass ihr das Geld überschätzt. Ihr traut ihm zu viel zu. Ihr überfordert es, das liebe Geld. Was anderes soll dieses Gleichnis bedeuten mit dem Kornbauern, der irgendwie große Ernte hat, alles einsammelt und so? Was soll das anderes sagen als, schau, das Geld kann ihm gar nicht helfen. Er überschätzt die Auswirkungen von Geld auf sein Glück. Ich muss jetzt hier gerade mal ein bisschen Platz machen. Ich habe hier 5 Euro. Vielleicht kann das jemand in der ersten Reihe sehen, dass das echte 5 Euro sind. Keine Zeit, dass sie jetzt nach vorne kommt. Also es sind echte 5 Euro, ja? Und ich mache jetzt hiermit was. Weswegen ich schon, glaube ich, den ganzen Morgen aufgeregter bin, als ich das normalerweise vor Predigten bin. Ich verbrenne 5 Euro. Ich habe das meiner Frau nicht gesagt, weil sie sonst gesagt hätte, das machst du sicherlich nicht. Und ich kann ja schlecht, ich hoffe, da oben geht jetzt nicht irgendwie, ich kann ja schlecht City Church Geld verbrennen. Ich muss also unser eigenes verbrennen. 5 Euro. Spürt ihr den Schmerz? Ich hätte 50 nehmen sollen, aber dann hätte ich echte Probleme nachher. Man hat das Gefühl, das ist moralisch nicht vertretbar. Geld verbrennen. Also tatsächlich habe ich, das fällt schwer, ja? Hättest du es nicht jemandem geben können, ja? Du hättest es ja verschenken können einem, der kein Geld hat, so. Kostet immense Überwindung. Dann habe ich gedacht, okay, letztes Jahr haben wir Tausende von Autowracks abgefragt, ja? Autos abgefragt, die was wert sind, anstatt sie Leuten zu verschenken, die Autos brauchen könnten. Da finden wir, naja, das ist ökonomisch sinnvoll. Geld verbrennen ist irgendwie etwas, was sich als irgendwie wie eine schlimme Sünde anfühlt. Ich habe mir gedacht, ich habe, glaube ich, jetzt was gegen Inflation getan irgendwie. Vielleicht kann man das so noch. Oder ich habe mir jetzt wenigstens erkauft, dass ihr das behalten werdet, was ich hier gemacht habe. Fühlt sich an wie ein schlimmes Vergehen. Jesus würde sagen, ey, welchen Wert messt ihr Geld bei? Welche Ehrfurcht habt ihr vor Geld? Ihr überschätzt das Geld. Ihr überschätzt das Geld. Das war nur Papier. Ihr überschätzt das Geld. John Davison Rockefeller, im vorletzten Jahrhundert Ölmilliardär, also jedenfalls, wenn man das umrechnen würde auf unsere Verhältnisse, dann wäre er Milliardär. Der hat gesagt, ich habe Millionen verdient, aber das Glück haben sie mir nicht gebracht. Oder Henry Ford, Automobile, auch ungefähr diese Zeit, 1863 bis 1947, sagt, ich war glücklicher, als ich noch Mechaniker war. Ich war glücklicher, als ich noch Mechaniker war. Ihr überschätzt das Geld. Erinnerst du dich an das erste Mal, als du Geld verdient hast? Also wahrscheinlich kannst du dich daran, ich meine jetzt nicht irgendwie beruflich, ja, sondern vorher als Teenager. Wahrscheinlich war das bei mir, jedenfalls das, was ich mich erinnern kann, dass ich als Teenager bei Nachbarn den Rasen gemäht habe, beziehungsweise zusammengerecht habe nachher das so. Und dann habe ich 5 Mark bekommen. Das Gefühl, Geld zu verdienen und es dann in die Spardose zu stecken, ist ein geiles Gefühl. Oder du erinnerst dich vielleicht an deine Konfirmation. Ich erinnere mich, meine Tante überreichte mir 1200 Schweizer Franken, ein Sparbuch. 1200 Schweizer Franken. Für ein paar Wochen hatte ich das Gefühl, ich bin steinreich. Das hat mein Vermögen um 10-facht oder so. Heute würde mich dieser Betrag nicht so sehr lange irgendwie hippelig machen. Wie viel sind 1200 Schweizer Franken heute? Vielleicht 700 Euro oder was. Trotzdem, ich weiß, dass das Geld nicht glücklich macht, zieht mich Geld immer noch in seinen Bann. Also, ich glaube tatsächlich auch heute noch, der Erhalt eines gewissen Betrages würde mich glücklich machen. Zu einem Teil. Also, oder der Besitz irgendeines Wertgegenständes, vielleicht einer mit 4 Rädern. Reden wir, ich habe gedacht, ich sage euch ganz offen über meine finanziellen Verhältnisse, also einigermaßen offen. Ich bin verheiratet, meine Frau arbeitet als Gymnasiallehrerin etwa 75% mit A13. Ich verdiene auch 75%, etwas weniger als meine Frau, verkrafte ich mit meinem männlichen Stolz knapp. Aber so haben wir 1,5 Gehälter. Ja, und damit kann man gut leben. Wir haben 2 Autos, wir zahlen ein Haus ab. Und wenn wir in den Urlaub fahren wollen und es nicht gerade irgendwie die Malediven sind oder so, dann können wir uns das auch leisten. Trotzdem glaube ich, theoretisch glaube ich das natürlich nicht, aber praktisch eigentlich doch, ich wäre glücklicher, wenn ich jetzt meine 200.000 Euro Schulden auf das Haus mit einem Schlag los wäre. Ich glaube, das Leben wäre dann irgendwie besser. Warum denke ich das? Warum glaube ich, das Leben wäre dann irgendwie lebenswerter? Also theoretisch sage ich, Geld macht doch nicht glücklich, praktisch glaube ich doch irgendwie. Jesus würde sagen, du überschätzt das Geld. Jesus warnt ja vor der Gier, ja, ziemlich hart. Der eine hat nur eine Erbstreitigkeit da, das ist ein verständliches Problem. Er sagt, ich warne euch vor der Habgier. Bin ich gierig? Nein. Nein, natürlich nicht. Aber ich kenne die Erfahrung, zu glauben, wenn ich das und das erreicht habe, dann geht es mir gut. Und wenn ich es dann erreicht habe, denke ich, na, wenn ich das erreicht habe. Also ich ganz anderes Beispiel, gar nicht aus der Finanzwelt. Manche von euch tippen bei dieser CC-WM-Tabelle mit, ja, wo man die Werte tippen kann und dann nach oben umklettert und nach unten. Letzte Woche hat mich, weil ich der Einzige war, der 1-0 für die Schweiz getippt habe, aus Prinzip, hat mich das ziemlich nach oben katapultiert. Und gestern war ich sogar mal zeitlang Erster. So. Also ich bin nach oben geklettert und irgendwie, wenn du plötzlich ganz oben bist, fühlt sich das ganze Spiel aber irgendwie nicht spannender an, außer dass du die Hoffnung aufzusteigen gegen die Angst abzusteigen ausgetauscht hast. Jetzt bin ich schon wieder nur Zweiter. Also beim Geld ist es so ähnlich. Ich will immer mehr. Ich bin nie zufrieden. Ist das Gier? Jedenfalls irgendwie was damit verwandt ist, ne? Jesus warnt vor der Gier. Und Jesus warnt die Reichen. Oft an anderen Stellen der Bibel auch. Warnt er die Reichen. Sind wir reich? Natürlich nicht. Ist hier irgendjemand reich? Ja, ich wusste, dass hier keiner reich ist. Man sagt, dass es nur 1% dass nur 1% der Menschheit ein Bankkonto hat. Ich kann das nicht nachprüfen, ob das wahr ist. Wenn du eins hast, bist du reich. Ich weiß, auch in diesem Land kann man Geldsorgen haben, fette Geldsorgen. Und ich will das jetzt nicht kleinreden. In diesem Moment ja sowieso, in diesen Zeiten so. Aber verglichen mit den Armen, mit den wirklich, wirklich Armen, sind wir alle reich. Du betest dem Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich könnte fast wetten, wahrscheinlich musstest du es noch nie ernsthaft beten. Wahrscheinlich warst du noch nie in der Situation, dass du wusstest, ich bete jetzt um Brot und wenn Gott uns keins gibt, haben wir keins. Ich musste das noch nie. Hast du deine Kinder jemals hungrig ins Bett geschickt? Also wenn du weißt, wo du heute Nacht übernachtest und wo du und was du morgen früh essen wirst, dann hast du allein dadurch mehr als Millionen anderer Menschen auf dieser Welt, vielleicht Milliarden. Also, wenn Jesus zu den Reichen von der Gefahr des Geldes redet, meint er uns, da brauchen wir gar nicht an andere denken, die noch mehr haben. Und er sagt, täuscht euch nicht, Leute, der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz. Was ich sagen will, wir brauchen einen neuen Umgang mit unserem Besitz, eine neue Sicht auf unseren Besitz. Und eines wäre, vielleicht, wir sollten erstmal erkennen, dass wir reich sind. Und wir sollten dann auch so leben, als wären wir reiche Leute. Wir sind reiche Leute. Auch wenn du wenig hast, fang an, wieder zu genießen, was du hast. Vielleicht hast du ein altes Handy. Okay, aber vor 15 Jahren hatte ich noch gar kein Handy. Du kannst mobil telefonieren. Vor 15 Jahren habe ich davon geträumt. Oder dir fehlt ein Flachbildschirm. Du schaust in die Röhre. Aber immerhin, du kannst die WM angucken. Also ich sage das als jemand, der mit dieser Art von Denken seine riesigen Probleme hat und der findet, der braucht ein neues Handy, hat er auch, und einen Flachbildschirm hat er auch. Also diese Art von Zufriedenheit, über die kann ich theoretisch reden und merke, praktisch ist das nicht so leicht. Und ich glaube, dass Jesus findet, ihr braucht einen neuen Umgang zu dem, was ihr habt. Auch wenn es nicht das ist, was ihr gern hättet. Genießt es, ihr seid reich. Ihr überschätzt das Geld, ihr überschätzt den Besitz in seiner Auswirkung auf eure Glück. Erkenne, dass du reich bist. Und das Glück findet sich überhaupt nicht im Besitz. Dem reichen Bauern nützt es nichts, spätestens wenn er stirbt, nicht mehr. So, zweiter Punkt. Die anderen Punkte sind nicht so lang wie der erste. Besitz lenkt ab vom Wesentlichen. Ich habe kein gescheites Bild gefunden übrigens. Photocase, die Quelle war heute Morgen irgendwie offline. Und da habe ich gedacht, ich zeige euch wenigstens ein lustiges. Hier war ja auch einer abgelenkt vom wirklich Wesentlichen und jetzt sieht er das wirklich Wesentliche. Ne? So sieht ihm ins Auge. Also, stell dir vor, passt auch ein bisschen zu dem Bild, du würdest heute Abend sterben. Wie dieser Kornbauer. Du liegst heute Abend noch auf deinem Sterbebett. Stell dir das vor und was ist dann wichtig? Was ist dann wichtig? Der Flachbildschirm wohl eher nicht. Wichtig werden, wir machen mal das nächste Bild, ich glaube nicht, dass ihr euch bei dem konzentrieren könnt. Auch das Bild passt nicht viel besser, aber es ist wenigstens nicht dieser Stier. Wichtig werden an deinem Sterbebett die Menschen sein, die um dieses Bett herumstehen. Und ob sie auch alle da sind. Und wer da steht. Und wichtig wird Gott sein. Wichtig werden Menschen sein und wichtig wird Gott sein. Ob du ihn kennst oder nicht, wird auf deinem Sterbebett eine wichtige Rolle spielen in der Beziehung, ob du dich glücklich fühlst oder nicht. Ob du das Glück findest oder nicht. Und du würdest dich wundern oder du wirst dich auf deinem Sterbebett wundern, warum dir Geld jemals so wichtig sein konnte. Also das Glück, wenn wir das, oder das Leben, wie Jesus es nennt, das sollten wir in Beziehung suchen. Nicht im Geld, in Beziehung zu Menschen und zu Gott. Und darum sagt Jesus zu den Leuten, macht euch doch keine Sorgen um euer Essen und euer Anziehen. Erfüllt eure Seele nicht mit Sorgen, denn das Leben ist da nicht zu finden. Das Leben ist mehr als das. So, wenn man sich keine Sorgen macht, wenn ich sage, macht euch keine Sorgen, dann geht es mir nicht um Leichtsinn. Also es gab ja ein paar sorglose Leute, die einen Haufen Geld verloren haben. Ja, es geht mir nicht darum, sorgenfrei Geld rauszuschaufeln und dabei zu denken, na ja, das wird schon alles irgendwie. Manche Leute können tatsächlich nicht mit Geld umgehen. Und was dann dabei rauskommt, ist ein Haufen Schulden. Im Kleinen, im Prinzip passiert ja im Großen in der Finanzkrise nicht viel anderes, was Menschen im Kleinen auch passiert. Sie können nicht damit umgehen und landen in einer Schuldenfalle. Sie überschulden sich. Also keine Sorgen um seinen Besitz sich machen. Das heißt nicht verantwortungslos mit Geld umgehen. Sonst werden wir nur zum Sorgenfall für andere. Ne? Dann machen sich dann andere Sorgen um uns, damit wir durchkommen. Also, und keine Sorgen machen ist auch nicht das gleiche wie faul sein oder so. Hier geht's eher darum, Sorgen lenken dich vom Wesentlichen ab. Genauso wie der Reichtum dir vorgaukelt, du bräuchtest Gott nicht, du hättest das Glück bereits, so, gaukeln dir Geldsorgen vor, im Reichtum wäre das Glück zu finden. Reichtum und Sorgen gaukeln uns vor, wir brauchen nicht Gott, sondern wir brauchen Geld. Dabei sagt Jesus, ist die Quelle für Leben woanders. Dabei versorgt euch diese Quelle des Lebens doch eigentlich. Und dann bringt er diese bekannten Beispiele. Schaut euch die Vögel an, die Blumen. Sorgen die sich? Nein. Werden sie versorgt? Ja. Ich habe vorhin gesagt, wir brauchen einen neuen Umgang mit Geld. Das würde bedeuten, deswegen habe ich Geld verbrannt, Geld muss runter von seinem Thron. Wir müssten das Glück wieder bei Gott suchen und anfangen, darauf zu vertrauen, dass er uns tatsächlich versorgt. Und das Leben, was wir dann leben, lebenswert ist. Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht. Setzt euch für seine Sache ein und dann wird er euch nicht hängen lassen, sind es meine Worte. Dann wird er euch geben, was ihr braucht. Ich habe die Kerstin Kühnel gefragt, gehört zu unserer Gemeindeleitung, sie ist heute nicht da, ob ich erzählen darf, wie sie das letzte Woche erlebt hat. Sie hat vor Monaten ihr Studium abgeschlossen und ab Sommer wird sie nach Australien gehen, ein Jahr lang ins Ausland. Und zwischen Studiumabschluss und Ausland suchte sie einen Job für diese Übergangszeit. Und sie fand keinen. Und mit fortlaufender Zeit suchte sie einfach irgendeinen Job. Und sie fand keinen oder nur Jobs zu Bedingungen, wo man sagen kann, okay, das lohnt ja die Fahrtkosten nicht. Es ist unglaublich, zu welchem Lohn heute manche Menschen arbeiten sollen. Seitdem bin ich zum Beispiel nicht mehr ganz so sauer auf Callcenter, die mich anrufen, weil ich denke, okay, in eurer Haut möchte ich nicht stecken. Callcenter war so eine Sache, die sie probiert hat. Kerstin gehört nicht zu den Leuten, die sich für irgendwas zu schade sind und sagen, nö, das ist unter meiner Würde oder so. So, und das war frustrierend, einfach keinen Job zu finden. Sozusagen nichts zu finden, wo die Arbeit irgendwie Geld wert ist, von dem man leben kann. Und dann fragst du dich nämlich, Gott, was ist mit diesem Versorgen, wenn das Monate geht, ne? Es funktioniert in der Praxis nicht. Und wir haben viel so dafür auch gebetet. Letzte Woche bekommt sie eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch von einer Adresse, wo sie sich irgendwann beworben hat vor Wochen oder Monaten. Von einem Träger einer sozialen Einrichtung, man wolle sie kennenlernen. Am Ende dieses Gespräches bietet man ihr einen Job an, der bestbezahlte bisher und ein sinnvoller. Und das Gehalt, wenn sie das hat sie dann ausgerechnet, wie viel verdiene ich denn noch, bis ich dann ins Ausland gehe und was ich da auch an Geld brauche, ist um 10 Euro weicht es ab von dem, was sie braucht. So, macht euch keine Sorgen. Gott wird euch versorgen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist leicht gesagt, wenn es so läuft. Ne? Vor 2 Wochen war das überhaupt nicht leicht gesagt, denn es lief nicht so. Läuft es immer so? Nein. Leute verhungern auf dieser Welt. Aber in dieser Welt werfen sich auch Millionäre vor Züge. Gott, obwohl es nicht immer so läuft, fordert Gott dich heraus, das Glück im Wesentlichen zu suchen und dir keine Sorgen über das Unwesentliche zu machen. Okay, 3. Punkt, alles nur geborgt. Hinter dieser Lebenseinstellung, sich keine Sorgen machen zu können, sozusagen ein distanzierteres Verhältnis zu dem Besitz zu haben, steckt eine Lebenseinstellung, die Bibel durchweg lehrt. Dahinter steckt das Leben, das Glück kommt allein von Gott. Alles, was ich habe, ist mir nur geborgt, selbst wenn ich es mit meiner Hände Schweiß verdient habe. Ja, glaubt der Mensch der Bibel, es ist letztlich Gottes Geschenk an mich. So. Und diese Überzeugung könnte uns, glaube ich, helfen, ein gesundes Verhältnis zu Geld zu bekommen. Was ich habe, kommt von Gott. Im Alten Testament zum Beispiel ist es eigentlich nicht möglich, Land zu besitzen, weil das Land gehört Gott, so die Überzeugung. Also wenn du Land hattest oder wenn du vor allen Dingen deinen Landbesitz vergrößert hast, dann war das praktisch immer nur für zeitweise möglich, ja, übergangsweise möglich. Es gab nämlich die Regelung, nach 50 Jahren wird alles wieder auf Null gedreht. Jede Familie kriegt das Land, was sie verloren haben und dazu wieder, was sie gewonnen haben, müssen wieder abgeben. Alle Schulden werden erlassen, alles wird wieder auf Null gedreht. Denn alles war nur geborgt. Man nimmt an, dass diese Regelung niemals wirklich praktiziert wurde. Denn was Gott eine gute Idee findet, finden Menschen nicht selten absolut ungerecht und unpraktikabel. Aber das würde letztlich einen gesunden, ich weiß nicht, ob ich vorschlagen würde, dass man das so machen sollte, ja. Was würde das nämlich bedeuten für Leute, die sagen, da kann ich aber Schulden machen jetzt, ne? Wird ja so, wir sind im 49. Jahr oder so, ja. Also, aber diese Haltung, was würde das mit unserem Umgang mit Besitz ausmachen, wenn wir sagen könnten, was ich habe, ist mir nur geborgt, es gehört nicht mir, ich kann es im Moment genießen, aber es gehört nicht mir. Es würde uns A, dankbarer machen für das, was wir haben. Es würde uns dankbarer machen für das, wenn wir etwas dazu gewinnen. Ich glaube, wir könnten Dinge besser genießen, auch kleine Dinge. Und B, es würde uns gelassen machen, wenn wir Dinge verlieren. Geld verbrennen. Die Finanzkrise würde ihren Schrecken verlieren, Wenn wir sagen, alles nur geborgt. Okay, wir sind die erste Generation nach dem Krieg, die weniger hat als die vorhergehende. Wo ist das Problem? Was hat das mit Glück zu tun? So könnten wir dann vielleicht denken. Ich habe Aktien verloren, okay. Wenn wir so denken könnten, es ist mir nur geborgt. Okay, und der letzte Punkt, der daraus entstünde, wenn wir denken können, es ist mir nur geborgt, alles, was ich habe, gehört Gott, dann würde uns der letzte Punkt, das ist nämlich eine Herausforderung, mit Ehre erfüllen. Geld macht Verantwortung. Aus Geld wird Verantwortung. Vorhin habe ich behauptet, dass du reich bist. Ich habe gesagt, wenn wir hier sitzen, alle, die hier sitzen, sind letztlich reich im Vergleich mit anderen. Das ist eine gute Nachricht, aber auch eine schlechte. Weil Jesu Sicht, die Sicht der Bibel, die Sicht Gottes heißt, wenn du reich bist, dann verpflichtet dich dein Besitz. Besitz bringt Verantwortung für die Armen. Das ist die schlechte Nachricht. Jedenfalls, wenn du am Geld hängst. Wenn du weißt, es ist mir nur geborgt, dann entsteht daraus eigentlich eine ehrenvolle Aufgabe. Mit meinem Geld oder mit Gottes Geld, was er mir anvertraut, kann ich etwas bewirken, was in seinem Sinne ist. So. Bill Gates soll, auch das kann ich nicht nachprüfen, die Hälfte seines Vermögens durch die letzten 15 oder 20 Jahre weggespendet haben in eine Foundation, die er selbst gegründet hat und die irgendwelche, was weiß ich, unterstützt. Ja? Man hat ihn gefragt, warum er so viel Geld wegspendet und er hat gesagt, ich kann nur dreimal am Tag gut essen. Du sagst, okay, bei 45 Milliarden Vermögen ist das natürlich leicht, die Hälfte wegzugeben. Ich weiß nicht, ob das leicht ist. Also es ist für mich jetzt auch leicht zu sagen, wenn ich jetzt eine 500.000 hätte, ich würde sofort die Hälfte weggeben. Hätte ich sie aber, wäre es wahrscheinlich sau schwer. Jesus sagt ja sogar in diesem Text zum Schluss, hey, verkauft alles, gebt es den Armen und dann kommt mit mir. Verkauft alles. Ich will euch das nicht raten. Also, ich glaube, wenn du mich fragen würdest, soll ich alles verkaufen und alles den Armen geben, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich dir das raten soll. Warum nicht? Ich hätte irgendwie nicht das Gefühl, dass das eine gute Idee ist. Außer du willst Mönch werden und hast wirklich eine Idee, wie du leben kannst ohne Besitz. Ja, in einer Gemeinschaft, wo Besitzlosigkeit geht, weil man was teilt oder so. Denn du entziehst ja natürlich selbst die Lebensgrundlage, wenn du alles verkaufst. Wahrscheinlich bist du dann in ein paar Jahren derjenige, dem andere irgendwie unter die Arme greifen müssen. Also was Jesus da sagt, ist sehr radikal. Und es gibt Leute, die sind bereit, so radikal zu leben, auch heute noch. Aber Jesus hat nicht allen Menschen gesagt, verkauft alles. Und die ersten Christen waren auch nicht alles Leute, die alles verkauft haben. Was er allen gesagt hat, war, tu mit deinem Besitz etwas Gutes. Dein Besitz verpflichtet dich. Er hat es mal so gesagt, macht euch Freunde mit dem Geld. Das ist jetzt ein bisschen zweideutig, aber es passt zu dem Gleichnis, was er vorher erzählt. Was er meint, tut mit dem Geld etwas Gutes. Investiert es sinnvoll an Leute, die das brauchen. Investiert damit letztlich bei Gott. Sorgt damit für andere. Also, überschätzt das Geld nicht, es macht euch nicht glücklich, aber unterschätzt es auch nicht, es kann Leben retten. Vielleicht kann man sagen, es rettet nicht dein eigenes Leben, aber es kann das Leben anderer retten. Machen wir das mal ganz, ganz praktisch jetzt zum Schluss noch und damit auch ein bisschen herausfordernd. Die Menschen der Bibel waren gewohnt, nicht alles zu verkaufen, aber 10% ihres Einkommens abzugeben. 10%. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo Gott sich beschwert, dass die Leute das nicht tun. Die lese ich mal vor. Da sagt Gott, nein, ich habe mich nicht geändert, sagt der Herr. Aber ihr habt euch auch nicht geändert. Ihr seid immer noch die echten Söhne eures Stammvaters Jakob, was kein Kompliment ist, weil Jakob zwischendurch ein bisschen schlitzohrig war. Wie alle eure Vorfahren habt ihr mir nicht gehorcht und meine Gebote nicht befolgt. Kehrt um zu mir, dann will ich auch zu euch umkehren und euch helfen. Ich, der Herrscher der Welt, ihr fragt, wovon sollen wir umkehren? Nun ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt. Ihr aber beraubt mich und fragt auch noch, wo haben wir dich denn beraubt? Ihr habt mir den Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Ein Fluch liegt auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Also mit diesen 10% wurden damals, kann man sagen, die Kirche unterstützt. Ja. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich werde auch die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herrscher der Welt. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, weil ihr in einem so fruchtbaren Land wohnt. Also, ich finde, man müsste diesen Zusammenhang zwischen gib 10%, dann wirst du finanziell gesegnet. Diesen Zusammenhang, den müsste man vom Neuen Testament her nochmal hinterfragen. Weil im Neuen Testament gibt es auch den Gedanken, du opferst was und das Opfer ist ein Opfer. Ohne, dass dafür finanziell ein Haufen zurückkommt. Ne? Trotzdem ist mir dieser Gedanke, der hier durchdringt, so wichtig für heute. Oder es sind diese drei Gedanken, die auch schon aufgetaucht sind. Euer Besitz ist euch nur geborgt. Es gehört Gott. Also, Gott sagt ja da, ne, wenn ihr alles für euch behaltet, beraubt ihr mich. B, Gott verspricht Versorgung, war eben auch ein Punkt. Man könnte vielleicht so sagen, etwas geben wird euch nicht unglücklicher machen. Probiert es aus. Und C, Besitz verpflichtet. Je mehr man hat, desto mehr kann man geben. Muss man auch. 10%, das ist nicht alles, wie Jesus es manchmal gefordert hat, verkauft alles. So. Aber das ist auch nicht nichts. Ne? Also 10% ist 10% und das ist viel. Aber wenn wir sagen würden, ja, eigentlich ist das schon richtig, was der Schmidt da so gesagt hat. Ne? Also eigentlich ist richtig, wir bräuchten ein neues Verhältnis zu unserem Geld. Und ja, Geld macht nicht glücklich. Und ja, Geld könnte was bewirken, anderen helfen. Dann würde das, diese 10%-Regelung es sehr, sehr, sehr praktisch machen, nicht wahr? Und mancher gibt sogar 50, wie Bill Gates. So. Also, man könnte sagen, okay, Gott, 10% von dem Geld, was du mir leihst, gebe ich dir gleich wieder zurück. Viele tun das hier. Es sitzen hier Leute, die machen das. Und wenn wir schon offen reden, ich mache das auch. So, und vielleicht denkst du jetzt, aha, so kommt die CC an ihr Geld. Ne? Sie verpflichten ihre Leute, sie müssen 10% geben. Und das stimmt auch, dass das viele tun. Und das wäre wahrscheinlich ohne das, es auch nicht City Church gäbe. So. Aber letztlich geht es beim Geldgeben nicht über das, um das Überleben von Kirche. Also, keine Sorge, das wird nicht passieren. Aber mal angenommen, die CC ginge pleite. Wie schlimm wäre das? Es wäre nicht, wir würden nicht daran sterben. Ne? Ich müsste mir einen neuen Job suchen, aber gut, seine Frau ist Lehrerin. Also. Ja, also das ist ja nicht der Weltuntergang, wenn Kirche also nicht überlebt. Wir als Kirche, die wir als Menschen hier sind, wir würden überleben. Also es ist nicht die Kirche, die dein Geld braucht. Es sind Menschen, die dein Geld braucht. Es gibt Menschen, die tatsächlich nicht überleben, wenn wir nicht bereit sind, was abzugeben. Oder die keine Zukunft haben oder keine Bildungschancen oder was weiß ich. Oder einfach kein lebenswertes Leben. Und hoffentlich wird die Kirche in Zukunft wieder eine, die sich genau dafür einsetzt. Ich glaube, dass sie es oft übrigens ist, auch wenn sie anders verdächtigt wird. Ja? Also eine Organisation, die Menschen unterstützt. Und dann ist sie es auch wert, unterstützt zu werden von uns. So. Das Wichtigste aber war mir heute, dass du eine neue Beziehung zu Geld bekommst, wenigstens mal anfängst darüber nachzudenken, ob das gesund sein könnte. Die Finanzkrise zwingt uns diese Gedanken sowieso auf. Denn letztlich geht es beim Thema Geld um dich, um dein Leben, um dein Glück. Und der letzte Satz von Jesus in dem Text war, euer Herz wird immer da sein, wo euer Schatz ist. Euer Herz wird immer da sein, wo euer Schatz ist. So, die CC ist eine Gemeinde, wo nicht Jesus das letzte Wort hat, sondern Erwin Pelzig. Und deswegen schauen wir jetzt nochmal in seinen Film rein. Vorne ist verdammt weit weg. Und was er da zum Schluss sagt, das ist irgendwie wie so eine Zusammenfassung. Sehr nett, finde ich. Da ist ein Unternehmer, der hat gerade alles verloren. Pelzig ist auf etwas dumme Weise sein Chauffeur geworden und hat mit dazu beigetragen, dass dieser Mensch jetzt ruiniert ist und auch das Auto Wrack ist und so. Aber ja, und dann unterhalten sie sich.
Weitere Predigten sowie Informationen zu City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.